Hi. Ach, ich dachte, du bringst die Pizza. Na komm rein. Hast du wenigstens was zu trinken dabei?
Die Wohngemeinschaft mit Tobi und Andreas.
Tobi, wann hast du dir das letzte Mal einen richtig großen Traum erfüllt? Was war der letzte große Traum, den du dir erfüllt hast?
Da wollte ich hier nicht so öffentlich drüber sprechen. Ach so. Weil das teuer war. Ja, also materiell ist schon gerade neulich mal was passiert und ansonsten, du weißt doch, Andreas, ich lebe den Traum einfach jeden Tag rauf und runter.
Ja. Ich habe irgendwann mal vor 30, 35 Jahren habe ich gedacht, Mensch, in Wimbledon auf dem Center Court würde ich gerne mal sein. Das ist ein komplett, der Traum ist ja komplett Banane. Das ist ja, also, ne, aber ich habe mir den erfüllt und das ist auch ganz toll und jetzt muss ich mir die nächsten Träume erfüllen. Wovon ich nie geträumt habe, ist mit dem Fahrrad von Dresden nach Singapur zu sprechen. Das ist eine perfekte Überleitung. Wir haben nämlich Gäste heute, selten, aber wir haben sie, Gäste. Und das sind Josie und Felix live aus Singapur. Hallo, ihr zwei. Es ist ungefähr 14:45 jetzt im Moment in Singapur oder beziehungsweise 14:30 ist es in Singapur. Ihr wärt an normalen Tagen in den letzten 413 Tagen auf dem Fahrrad gesessen. Ihr sitzt nicht mehr auf dem Fahrrad, ihr seid in Singapur angekommen. Ist das schon gesackt bei euch?
Ich würde sagen, so langsam ist es doch angekommen. Am ersten Tag war das, glaube ich, noch nicht so präsent. Wir waren halt irgendwo, aber es hat sich mehr angefühlt wie so ein weiterer Pausentag, nicht wie der Tag 1, nachdem wir angekommen sind. Aber mittlerweile ist es, glaube ich, schon ganz gut eingesickert, zumindest bei mir.
Ja, wir haben jetzt auch schon so ein bisschen was von der Stadt gesehen. Also wir wissen jetzt auch wirklich, dass wir wirklich, wirklich hier sind. Und ja, aber ich glaube, wir brauchen noch so ein paar Tage, um wirklich zu checken, dass dieses Kapitel jetzt einfach abgeschlossen ist. Ich glaube, das dauert noch eine ganze Weile.
Aber wir müssen das jetzt nochmal ganz kurz. Also ich gehe davon aus, jeder unserer Hörer und Hörerinnen hat die Geschichte mitverfolgt. Aber für den ganz unwahrscheinlichen Fall, dass zum Beispiel, liebe Grüße, jemand aus meiner Familie das dann doch nicht mitverfolgt hat bei Instagram. Was habt ihr die letzten 400 wie viele Tage gemacht?
413 waren es auf dem Fahrrad.
413 Tage, genau. Vor 413 Tagen haben wir uns aufs Fahrrad gesetzt in Dresden und sind bis nach Singapur geradelt.
Dem Landweg. Nein, also ich weiß es natürlich, aber ihr habt euch da vorher schon so ein bisschen Gedanken zugemacht. Ihr seid nicht einfach morgens aufgewacht, habt gesagt, ach Mensch, anstatt zu Rewe oder zu Bäcker fahren wir heute mal kurz nach Singapur. Da soll es ja auch ganz nett sein. Ganz ernsthaft. Genau, ich habe mich nicht mehr zurückgefunden und dann war ich schon so halb kurz mitten hinter, China oder so auch immer. Und dann, nein. Wie kommt man dazu? Also was hat euch geritten?
Wie kommt man dazu? Also wir saßen eines Tages im Auto und waren auf dem Rückweg von einer Hochzeit und haben so darüber geredet, was das Leben für uns bereithält und haben festgestellt, dass wir eigentlich gerne irgendwann nochmal raus aus dem Job möchten und uns irgendwie eine längere Auszeit nehmen wollen, um uns ja die Welt anzugucken, ganz salopp gesagt. Und dann hat sich das so Stück für Stück dahin entwickelt. Von uns war von vornherein klar, dass wir das mit dem Fahrrad zumindest einen Teil machen wollen. Dass es dann am Ende komplett mit dem Fahrrad passieren würde, war zumindest an diesem Sonntagnachmittag noch nicht abzusehen. Aber das hat sich dann einfach so peu à peu entwickelt. Und dass es dann nach Singapur ging, lag nicht daran, dass hier die Brötchen besonders günstig sind oder sowas, sondern daran, dass...
Was nicht stimmt.
Schön wäre es, selbst aus Münchner Perspektive ist das eher nicht der Fall. Das lag einfach an zwei Sachen. Zum einen kann man nicht so viel weiterfahren auf dem Landweg. Klar, man könnte irgendwie oben russische Halbinsel Beringstraße, aber politisch vielleicht ein bisschen schwierig und vielleicht auch wettertechnisch nicht so geil. Deswegen war Singapur halt der weiteste Weg, der möglich war. Und ich habe einen alten Freund, der hier lebt und da habe ich gesagt, Markus, sag mal, wie lange lebst du eigentlich jetzt noch in Singapur? Bist du noch ein paar Jahre da? Wir würden dich mal besuchen kommen.
Da muss ich ganz kurz reingrätschen. Das heißt, du hast ihn gefragt, wie lange lebst du? Hast du da eine Vorstellung gehabt, wie lange das Ganze dauert? Also lange ist klar, ein Jahr, zwei, drei. Was war in eurem Kopf, als ihr losgefahren seid, wann ihr ungefähr da seid? Gab es sowas wie eine Roadmap?
Ja, so ungefähr. Aber wir haben es jetzt nicht so auf den Tag genau geplant, aber wir haben immer gedacht, okay, so ein Jahr planen wir mindestens für die Reise. Und dann haben wir gedacht, ja, wenn wir nach 12 Monaten da sind, ist alles fein. Aber wenn wir nach 15 Monaten da sind, ist auch alles fein. Also wir waren da jetzt nicht so genau festgelegt, aber wir haben schon so ein ungefähres Roadbook gehabt, wo wir langfahren wollen, aber die Reise hat uns auch gelehrt, dass sich so ein Roadbook jeden Tag wieder ändert. Also gibt immer mal Pläne, aber die ändern sich auch ständig.
Aber ihr seid auf dieser Hochzeit gewesen, seid da zurückgefahren, habt gesagt, hier ist dieses Leben muss noch ein bisschen was für uns bereithalten. Wie viel Zeit ist zwischen diesem Gespräch und dann eurem Aufritt in Dresden vergangen?
Ich glaube knapp 3 Jahre, also so 2,5, 2, 3 Vierteljahre sind da vergangen. Wir haben gesagt, okay, wir wollen das irgendwann machen. Und dann haben wir den Gedanken erstmal ganz lange so sitzen lassen und haben dann, glaube ich, ein paar Monate später nochmal drüber gesprochen und haben dann gesagt, okay, wenn wir das machen wollen, dann müssen wir uns jetzt eine Deadline setzen, wann wir los wollen, damit wir das auch wirklich machen, weil wir beide halt einfach richtige Pros darin sind, Sachen mal aufzuschieben. Und dann haben wir gesagt, okay, es war, glaube ich, irgendwie im Herbst. Wir wussten, dass wir im Frühjahr los wollen und dann haben wir immer gesagt, okay, wir wollen vielleicht so April, Mai los. Ah nee, in so einem halben Jahr, das ist mir jetzt zu schnell. Okay, dann sagen wir jetzt in 1,5 Jahren und das haben wir dann noch eingehalten.
Wie viel Planung habt ihr in diesen 1,5 Jahren jeden Tag auf das Ganze verwendet? Weil ich weiß ganz genau, wenn ich sowas geplant hätte, ich kenne mich dann jetzt auch schon seit ein paar Jahren, ich hätte gesagt, ich fahre in 3 Wochen los und schaue jetzt mal, was ich brauche. Und auf dem Weg hätte ich mir immer noch Dinge dazu gekauft, die ich gebraucht hätte, weil sie völlig essentiell wären. Ein Gaskocher, Luftmatratze, was auch immer. Es wären einfach Dinge dazugekommen. Wie häufig habt ihr darüber gesprochen, beziehungsweise wie häufig habt ihr Planungsschritte dann da gemacht?
Das verläuft dann so in Etappen, würde ich sagen. Also das geht auch gar nicht so sehr um Equipment. Das sind andere Sachen, die in den ersten Monaten wichtig sind. Das erste ist halt, du musst dir mal klar werden,
was willst du machen?
Wo möchte ich überhaupt hin? So, also das war ja nicht Tag 1, als wir gesagt haben, Markus, wie lange lebst du noch in Singapur? Es hat eine Weile gedauert, bis wir an dem Punkt waren. Aber wo möchtest du überhaupt hin? Damit du überhaupt weißt, wie viel Geld brauche ich, Pi mal Daumen dafür. Weil wenn du jetzt, keine Ahnung, ein Jahr durch die USA reist, kostet es natürlich was anderes, als wenn du ein Jahr durch Kasachstan reist. Mhm. Das ist halt einfach so. Und dann fängst du an, dir halt Gedanken darüber zu machen, wo möchte ich hin, wie komme ich dahin, was bedeutet das, ist das sicher, dahin zu kommen?
Mhm. Was brauchst du alles dafür?
Welche Impfungen?
Ja.
Und dann hast du eigentlich erstmal diesen ganzen Krempel, der, ich sag mal, in dem Jahr, bevor du losfährst, das erste halbe Jahr dich eigentlich beschäftigt.
Aber auch nicht jeden Tag. Das ist wirklich, dass man das mal lose. Mal in der einen Woche setzt man sich mal einen Samstag hin und dann weiß man, oh, okay, in 2 Wochen macht man das. Also ich glaube, die Zeit, das wird dann, je näher der Termin rückt, desto mehr beschäftigt man sich auch damit. Also ein Jahr vorher war es wirklich nur so hin und wieder, so ein paar grobe Sachen. Und dann, ich glaube, die intensivste Zeit war dann wirklich in den 3 Monaten vorher, wo es dann wirklich darum geht, Wohnung auszuräumen, auch beim Job dann die letzten Meter zu machen. Ich glaube, das hat am meisten zu tun.
Wie viel Entschlossenheit war dahinter? Also ich könnte mir vorstellen, dass man irgendwann so, je näher der Termin rückt, dass man denkt, was für ein Kram mache ich hier eigentlich? Wie bekloppt ist das hier eigentlich? Weil es ist ja dann auch, ihr gebt ein sehr sicheres Leben auf. Ihr habt beide Jobs gehabt, beziehungsweise habt die hoffentlich dann auch, wenn ihr wieder zurückkehrt. Ihr habt eine Wohnung, ihr habt Möbel etc. Ihr gebt ja einiges auf dafür. Wie häufig kam der Gedanke und wann kam er das erste Mal?
Ich glaube, eigentlich hat es sich für mich nie wirklich verrückt angefühlt. Mhm. Also schon natürlich in einem gewissen Maße, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, das ist eine völlig dämliche Idee. Weil wir auch immer Konsens hatten, wenn wir irgendwo merken, dass uns das aus unerfindlichen Gründen doch gar nicht taugt oder dass wir uns unwohl fühlen oder irgendwas ist, dass wir das immer abbrechen können. Sobald eine Person das gar nicht mehr möchte, das wird es einfach abbrechen. Und dann wäre es zwar vielleicht schade gewesen, aber hey, wir haben es zumindest versucht. Und es gab ja einen Moment, da haben wir es angefangen, unseren Familien und unseren Freunden zu erzählen. Und dann hat sich es auch irgendwie, man hat sich so ein bisschen selbst unter Zugzwang gesetzt. Man kann da ja nicht einfach wieder zurückrudern. Kann man natürlich, aber wollten wir ja auch gar nicht. Und ja, ich glaube, in dem Moment, als wir losgefahren sind, habe ich mal ganz kurz gedacht, okay, jetzt also wirklich. Aber davor, gerade die letzten Wochen, stand ich extrem unter Strom. Ich habe sehr, sehr knapp bis vor der Reise gearbeitet. Also bis 2 Wochen, bevor wir losgefahren sind, habe ich gearbeitet. Da waren wir noch nicht umgezogen. Da fehlten noch Teile vom Equipment. die Nacht davor war nicht besonders lang, da musste noch eine Steuererklärung gemacht werden.
Also von daher, Deutschland hier.
Da war nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken. Und beziehungsweise auf der anderen Seite haben wir ja monatelang und wochenlang darüber nachgedacht. Und man taucht dann so ein bisschen in so einer Vorbereitung auch in so eine Bubble ein, die einem suggeriert, dass es sehr normal ist, das zu machen. Und das hilft irgendwie.
Stichwort Bubble, also du meinst wahrscheinlich eine Bubble von Menschen, die sich aufs Fahrrad setzen und quer durch die ganze Weltgeschichte fahren. Gab es irgendwann Diskussionen, dass es was anderes sein könnte als zwei Einzelfahrräder? Also keine Ahnung, Tandem, mit dem E-Scooter, mit doch lieber zu Fuß. Also es gibt ja die verrücktesten Ideen, die man machen kann. Und wie war eure Fahrradvorerfahrung? Also ist es vorher schon so gewesen, dass ihr Touren gemacht habt, die tageweise über eine dreistellige Anzahl an Kilometern hinausgehen?
Ja, also wir haben vorher schon Fahrradreisen gemacht, deswegen, das war jetzt überhaupt kein Neuland für uns, deswegen mussten wir uns auch gar nicht so viel Equipment neu kaufen. Das meiste davon hatten wir eh schon. Deswegen, und es waren jetzt auch nicht nur so Touren am Wochenende, also wir sind auch mehrere Wochen halt in den Urlaub mit dem Fahrrad gefahren. Deswegen, das kannten wir schon und ich glaube, deswegen haben wir auch gar nicht darüber nachgedacht, ob wir jetzt uns irgendwie ein Tandem oder irgendwie was anschaffen. Aber wir haben auf jeden Fall immer wieder auf der Reise selber gesagt, okay, wenn wir nicht mit dem Fahrrad fahren würden, welches Vehikel würden wir dann benutzen? Und da haben wir auch oft gesagt, oh, so ein Tandem wäre bestimmt lustig.
Zumal wir ja eine Zeit lang mit zwei Jungs gereist sind aus Deutschland, die mit dem Tandem unterwegs waren. Mit denen sind wir fast einen Monat lang gefahren. Und das war schon immer, also man kann da nicht so super viel Gepäck auf so einem Tandem transportieren. Das gehört zur Wahrheit dazu. Ich weiß nicht, ob das für das ganze Jahr funktioniert hätte. Aber die hatten da, glaube ich, eine gute Zeit. Und ich war manchmal ein bisschen neidisch auf die beiden.
Ja. Da kann man hinten nämlich einfach sitzen und gucken. Also man muss nicht auf die Straße gucken, nur der vorne muss gucken. Deswegen vielleicht die andere Hälfte der Welt vielleicht dann mit einem Tandem.
Jetzt habt ihr nach der ganzen Vorbereitung seid ihr in Dresden gestartet, dann vor etwas mehr als einem Jahr. Wie haben sich die ersten Tage und Nächte denn angefühlt? Weil dort seid ihr noch in Deutschland gewesen und ich glaube auch in Tschechien gewesen etc. Das ist ja noch der Kulturkreis, den wir kennen. Hat sich da noch wie der Fahrradurlaub, den ihr sonst gemacht habt, angefühlt?
Ja, schon irgendwie ein bisschen. Also wir sind ja direkt am ersten Tag, nach ein paar Stunden sind wir schon über die Grenze gefahren. Mhm. Also wir waren ja sehr nah an der Grenze dran. Und ich meine, wir kannten ja auch Tschechien schon. Es war jetzt auch jetzt so kein Neuland für uns. Ich glaube, das Einzige, was mal komisch war, war, wenn man sich wirklich vor Augen geführt hat, wo wir jetzt hinfahren. Aber eigentlich haben wir da immer gar nicht so drüber nachgedacht, sondern wir sind einfach gefahren und haben einfach geguckt, was der Tag so bringt. Und ich glaube, da kam es noch gar nicht so richtig an. Also bei mir persönlich kam der Moment erst, als wir die Türkei erreicht haben, dass ich dann gedacht habe, okay, jetzt sind wir raus aus Europa gefahren, einfach mit dem Fahrrad. Wie bekloppt ist das? Und erst da habe ich richtig gecheckt, okay, jetzt wird's wild. Mhm. Jetzt sind wir in Asien und okay, was passiert jetzt hier so? Und das war dann auch für mich ganz schön überwältigend. Aber vorher hat sich es erstmal noch so ein bisschen wie ein normaler Urlaub für mich angefühlt. Also nicht normaler Urlaub, aber wie eine ganz normale Radreise.
Ich glaube, das Einzige, was so ein bisschen besonders war in den ersten Tagen, war so diese Erfahrung mit dem Wildcampen zusammen. Ja, das hatten wir vorher beide noch nie gemacht. Und da für uns rauszufinden, was ist für uns gut, wo fühlen wir uns wohl, wie fühlen wir uns wohl. Wir haben jetzt neulich mal darüber geredet. Mittlerweile würden wir, glaube ich, diese Situation in Tschechien und auch Österreich und was danach kam, völlig anders bewerten, würden wir völlig anders handhaben. Aber das war natürlich was Besonderes. Ansonsten, ja, das stimmt schon so. Bis Bulgarien war das weitestgehend normaler Fahrradurlaub, auch weil, wie du schon sagst, das irgendwie schon, das ist unser Kulturkreis. Viele Dinge sind da so, wie wir sie kennen und ja, leicht, an vielen Stellen auch einfach noch leicht.
Dann haben wir auch viele Tage auf dem Donauradweg verbracht und das war irgendwie so, das kannten wir irgendwie schon so. Ach ja, Elbe-Radweg, Rhein-Radweg oder so. Deswegen hat sich da noch relativ normal angefühlt und noch gar nicht nach so einem krassen Abenteuer. Das kam dann erst irgendwie später, als sich auch die Landschaft da verändert hat. Ja.
Gab es denn, habt eben über den Konsens gesprochen, dass wenn in irgendeiner Weise jemand von euch den Gedanken hat, ey, das packe ich nicht mehr, gab es da mal einen Moment, wo ihr gedacht habt, oh, ey, viel darf jetzt nicht mehr passieren, bevor wir abbrechen?
Ich glaube eigentlich nicht. Also es gab natürlich mal Momente, wo wir beide richtig dolle die Schnauze voll hatten und am liebsten das Fahrrad in den Graben geschubst hätten, aber ich glaube, es gab kein einziges Mal den Moment, wo ich gedacht habe, oh, jetzt fehlt nicht mehr viel und ich fliege nach Hause. Das überhaupt nicht, sondern es ist einfach nur so aus der Situation heraus, dass man manchmal einfach nur vom Tag selbst manchmal einfach die Schnauze voll hatte.
Und wir hatten Momente in der Reise, wo wir gemerkt haben, dass wir eine Pause brauchen.
Ja.
Wo wir gemerkt haben, dass wir nicht nur jetzt 1-2 Tage ausruhen müssen, damit der Körper sich erholen kann, sondern dass wir eine Pause für den Kopf brauchen.
Mhm.
Dass wir einen Moment brauchen, um die Sachen mal zu verarbeiten, auch einfach mal nichts zu tun, nicht mit Eindrücken geflutet werden, weil wir sonst, es gab, muss man wirklich so sagen, es gab Momente in diesem, auf diesem Weg, wo wir umgeben waren von wunderschöner Natur, Landschaft, Kultur und wir das fast nicht mehr wahrnehmen konnten, weil wir völlig überladen und überreizt waren. Und da war es aber auch nie so, dass man gerne nach Hause wollte, sondern da war halt nur klar, okay, ich brauche jetzt mal für 5 Tage an einem Ort eine Unterkunft, damit es danach weitergehen kann.
Was sind denn die Dinge, die dieses Level erhöhen, das Level der Unzufriedenheit, das Level des, es nervt mich jetzt. Also klar, viele Eindrücke ist logisch, das kommt wahrscheinlich jeden Tag laufend rein, aber ist es die erfolglose Schlafplatzsuche, ist es das Essen, was man vielleicht nicht gewohnt ist, was dem Körper, ist der Körper an sich, was war das Anstrengendste oder was hat euch am meisten belastet auf der ganzen Tour?
Also unterschiedliche Faktoren, glaube ich. Ich glaube, die körperlichen Faktoren spielen ja schon ab und an mal eine Rolle. Ich meine, natürlich ist man sowieso immer mal kaputt, wenn man den ganzen Tag Fahrrad fährt, aber es gab halt einfach so punktuell mal Situationen, wo es uns einfach gesundheitlich auch nicht so gut ging, wo wir irgendwie vielleicht auch mit den Lebensmitteln da ein bisschen zu kämpfen hatten. Irgendwie, wir hatten so so 2-3 Mal so eine kleine Lebensmittelvergiftung. Das ist dann halt einfach nicht so cool. Da fühlt man sich einfach generell nicht so wohl. Und in solchen Momenten kommt es dann einfach, dass man dann, zumindest ich, ein großes Bedürfnis danach habe, einfach so einen Rückzugsort zu haben, der mir gehört in dem Moment. Und den hat man aber nicht. Und dann ist es halt schon schwierig, wenn man dann in einem Zelt liegt auf einer Wiese und einem ist kotzübel. Dann denkt man halt nur so, oh, ich will einfach nur in mein Bett, ich will in mein Bad und auf meine Couch, aber es geht halt dann in dem Moment nicht. Und ich finde, andererseits ist so auch, also abgesehen von dem Körperlichen, für mich persönlich war eine große Herausforderung, dass man halt auf so einer Reise fast gar keine Routinen mehr hat. Also ich meine, natürlich haben wir unsere Radlroutine, aber ich habe jetzt erst in dem vergangenen Jahr so richtig verstanden, wie wertvoll meine Routinen zu Hause war. Also was die mir für eine mentale Entlastung gegeben haben, dass ich nicht jeden Tag neu überlegen muss, wo kriege ich heute mein Essen her, wo kann ich mich waschen, wo kann ich schlafen und sowas. Das ist manchmal, es klingt irgendwie, finde ich, total Banane, dass einen das so mega stresst, aber es gibt oder es gab Tage, wo uns das wirklich richtig viel abverlangt hat, dass wir uns diese grundlegenden Fragen immer wieder stellen müssen. Und an manchen lief es richtig gut, aber ich glaube, wenn sich das manchmal so ein bisschen aufgebauscht hat, dann haben wir dann gemerkt, okay, jetzt ist der Punkt, wir brauchen jetzt eine Pause. Und dann war es auch gut, wenn wir 3-4 Tage irgendwo waren. Und dann haben wir auch manchmal wirklich jeden Tag auch im gleichen Restaurant gegessen, einfach nur, damit wir irgendeine Art von Routine haben. Und es war ganz gut.
Ja, was eine Sache, die auch noch einzahlt, ist teilweise zumindest diese unfassbare Sprachbarriere.
Mhm.
Es ist halt, es gibt viele Länder, in denen du die Schrift nicht lesen kannst. Also es ist ja nicht nur, dass du es nicht verstehst, du kannst es ja nicht mal lesen.
Mhm.
Und dann versuchst du da irgendwie mit Händen und Füßen und dem Google-Übersetzer weit zu kommen, aber das endet. Irgendwo endet es immer. Und gerade beim Thema Essen, wenn du hungrig bist, es ist sehr warm vielleicht oder auch sehr kalt draußen und dann steht da jemand vor dir, der das Konzept Vegetarier sein nicht versteht und dir nicht einfach nur eine Antwort geben kann, ja, hier gibt es was, nein, hier gibt es nichts. Und dann klapperst du 5 Restaurants ab und du bist einfach schon komplett am Ende mit den Nerven. Denkst dir, dann esse ich jetzt halt Schokoriegel, ist mir auch egal. Aber das ist natürlich...
Ist passiert.
Und das ist so, das gehört alles zu so einer Reise dazu. Und wir kennen auch niemanden mit so einer Reiseerfahrung, wo das nicht irgendwie so ähnliche Beispiele gibt. Aber das sind halt Sachen, die können dich komplett in den Wahnsinn treiben, wenn du halt einfach nicht kommunizieren kannst, weil Fun Fact, jeder kennt das aus Deutschland, da ist jemand, der spricht kein Deutsch und die Leute aus Deutschland sprechen einfach nur lauter. Das ist egal, welche Sprache und welche Kultur das ist, das passiert überall ganz genauso. Nur, dass wir halt die Empfänger waren.
Ja. Lauter sprechen, wenn man nicht verstanden wird, ist fantastisch. Kenne ich auch. Wir sind beide eurem Instagram-Account ja dann auch gefolgt, den Cyclonauten. Was mich jetzt gerade fasziniert, wo ihr über die Hindernisse sprecht und über die Schwierigkeiten und über die schlechten Tage etc., ihr habt da zwischendurch immer mal wieder angedeutet, aber ich fand, dass dieser Instagram-Account von euch, wie ihr das gemacht habt jeden Tag, dass das eine unglaubliche Leichtigkeit versprüht hat. Erstens möchte ich mich dafür bedanken, weil es war jeden Tag ein Highlight für mich, das nachzulesen und zu lesen hier, was haben die beiden jetzt wieder gemacht, während ich mich nur darüber mokiert habe, dass die Stammstrecke in München nicht funktioniert hat und mich nicht nach Unterföhring gebracht hat. Aber wie viele Momente gab es denn davon, wo ihr gedacht habt, ihr lasst mich einfach in Ruhe und vielleicht dann ja auch, und wenn ihr die Frage zu persönlich findet, müsst ihr sie nicht beantworten, wo man dann auch sagt, der Partner, die Partnerin, jetzt brauche ich mal Zeit für mich allein, jetzt gib mir ja einen Geist.
Ich glaube, das ist, glaube ich, gar nicht so banal zu beantworten, weil der Kopf rückwirkend das auch ganz schön alles umsortiert. Zumindest geht es mir so. Also manchmal, wenn ich so darüber nachdenke, denke ich immer erstmal, oh, da war es schön, da war es schön. Und dann denkt man manchmal so ein bisschen länger drüber nach, denkt sich, oh nee, hier hatte ich wirklich eigentlich einen richtig schlechten Moment. So. Deswegen, ich glaube, es gibt halt auch ganz viele Tage, die sind einfach komplett nichts. Die sind weitestgehend bedeutungslos. Und ich glaube, wir haben halt immer versucht, irgendwie das Positive aus diesen Tagen rauszuziehen, zumindest auch für diese Videos, nicht weil wir irgendwie halt nur eitel Sonnenschein verkaufen wollen, sondern wir haben das ja in allererster Linie weder für dich, Andreas, noch für dich, Tobi, noch für unsere Familie gemacht, sondern vor allem für uns, damit wir später was haben, was wir uns angucken können, was uns daran erinnert. Und ich glaube, an die schlechte Situation, da muss ich mich jetzt vielleicht auch nicht dran erinnern, wie es mir da irgendwo in Georgien bei Gegenwind und 5 km/h Schrittgeschwindigkeit auch noch im Magen schlecht ging. Da erinnere ich mich lieber daran, dass uns abends jemand seine Gärtnerei aufgesperrt hat und gesagt hat, ihr dürft hier schlafen. So, das ist halt für mich irgendwie das, was ich daraus mitnehmen möchte. Und ich glaube, wir hatten mehr schlechte Tage, als uns vielleicht auch bewusst war, oder weniger gute.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, es sind mehr, die vielleicht nicht so gut waren, aber richtig schlechte Tage.
Hatten wir vielleicht nicht so viele, aber der Großteil waren schon gute Tage. Und natürlich ist es ein Problem, es ist kein Problem, dass man immer aufeinander hängt. Aber es gibt Momente, da möchte man einfach mal seine Ruhe. Und da ist es fast noch besser, wenn man zeltet, als wenn man 6 Quadratmeter Hotelzimmer hat, weil da kann man sich dann endgültig nicht mehr aus dem Weg gehen. Aber ich glaube, wir haben es gut gemeistert.
Ja, ich glaube auch. Aber ich meine, dass es mal Momente gibt, wo man sich einfach gegenseitig auf den Geist geht, das ist ganz normal. Also das wäre zu Hause so gewesen und das ist auch so eine Reise so. Ich glaube nur, dass auf der Reise manchmal so Situationen entstehen, die halt, ja, die eher wie so ein Brennglas sind. Also wir haben jetzt, glaube ich, schon gelernt, dass wir in bestimmten Situationen schneller reagieren müssen, damit es keinen Stress zwischen uns gibt. Also wenn einer von uns beiden sagt, oh, ich glaube, ich kriege Hunger, dann muss was passieren. Und zwar ziemlich schnell, weil ansonsten ist sehr schnell die Kacke am Dampfen. Und es ist dann für uns beide nicht gut. Genau, deswegen, ja. Also dass es ab und zu auch mal bestimmt Streit oder sowas gab oder auch einfach das wirklich große Bedürfnis, einfach mal eine Stunde für sich alleine zu sein, ist ja ganz normal. Weil ich meine, vorher haben wir uns ja auch nicht jeden Tag rund um die Uhr immer gesehen. Und jetzt war es halt fast so Big Brother-mäßig, dass wir so zusammen waren. Aber um Gottes Willen, ich will das überhaupt nicht tauschen. So, ne? Deswegen.
Ihr habt die ganze Zeit auch auf dieser Reise dann über Begegnungen gesprochen, auch in euren Reels. Und wenn ein Eindruck bei mir geblieben ist von diesen 413 Tagen, die ihr unterwegs wart, wie viel großartige Begegnungen ihr mit Menschen hattet in dieser Zeit. Wir sind Both Sider, wir müssen gleich vielleicht auch noch über 1, 2 schlechte Begegnungen sprechen. Was mich wirklich fasziniert hat, wie es anscheinend nach wie vor auf der Welt extrem viele sehr, sehr nette Menschen gibt, denen man begegnet. Und vielleicht habt ihr sonst so 2, 3 Beispiele, über die ihr berichten möchtet, die ihr erzählen möchtet.
Wir haben direkt in Österreich noch.
Und die Österreicher sind nett.
eine Begegnung gehabt. Wir hatten erst an einem Biohof geklopft. quasi, ob wir da in deren Garten schlafen dürfen. Und die haben sehr skeptisch angeguckt und ihre Tür geschlossen. Und dann haben wir eine Frau auf der Straße gesehen und dann haben wir die gefragt, ob die weiß, wo wir zelten können. Und dann hat die gesagt, wartet einen Moment. Und dann hat die gesagt, ihr schlaft bei uns. Und dann haben wir bei denen in der Gartenküche im Prinzip geschlafen, bei Anita und Ronald. Und die haben uns so viel Vertrauen da waren wir eine Woche unterwegs oder sowas, so viel Vertrauen entgegengebracht, dass die uns am nächsten Tag alleine in ihrem Haus gelassen haben. Die waren beide schon auf der Arbeit und wir waren da ganz alleine. Und das war, glaube ich, das war schon mal so ein Fingerzeig, wo das hingeht, weil wir haben das entlang der Reise wirklich immer wieder erlebt, dass Leute einfach ihr Haus aufmachen und dich reinholen. Und das ist unfassbar wertvoll. Und ich weiß nicht, Christian.
Ja, also diese Beispiele, die gab es tatsächlich relativ häufig. Also wir sind auch so zu ganz verrückten Schlafplätzen gekommen. Irgendwie in der Türkei beispielsweise haben wir einen Schlafplatz gesucht und es war schon spät und dann kam Regen und wir waren schon ein bisschen verzweifelt, weil wir dachten, oh je, was wird nur werden? Und ein Mann hat uns einfach rangewunken und war so, ja, hier, trink Tee mit mir. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben nicht so viel Zeit, weil wir müssen noch einen Schlafplatz suchen. Und dann sagt er, ja, kein Problem, ich habe einen Schlafplatz für euch. Und dann haben wir am Ende gegenüber von einer Moschee in irgendeinem, so einer Art, ja, was war das, Büroraum geschlafen. Und das war dann so, ja, geht einfach rein, fühlt euch wie zu Hause. Und ja, das war schon ganz cool.
Ich habe bis heute das Gefühl, es war das Büro des Großmuftis, das ist so eine Art Glaubensausleger im Islam, dass der nicht so richtig viel davon wusste, was seine Angestellten da machen.
Aber es waren halt auch so ein paar Momente, nicht nur so Schlafplätze, was halt total toll war natürlich, dass die Menschen uns da auch so vertraut haben, aber auch Leute, wo wir total baff waren, die sind uns zum Teil, die haben uns gesehen, wie wir irgendwo durchgefahren sind. Und dann sind die uns zum Teil mit dem Auto hinterhergefahren, um uns kalte Getränke noch zu bringen. Also total verrückt, wo wir auch manchmal so standen so, hä, passiert es gerade wirklich?
So, wie lange braucht man, um da so ein Grundvertrauen reinzukriegen, dass die nicht hinter dir herfahren, um dir das Fahrrad zu klauen oder was auch immer zu machen, sondern sofort, dass die dir was Gutes, das
sofort
klappt?
Sofort. Also ich habe noch nie, glaube ich, gedacht, dass da uns jemand irgendwie was Schlechtes will. Überhaupt nicht. Und
nee. Ich meine, die fahren ja jetzt auch nicht 5 Stunden hinter dir her. Die fahren an dir vorbei, steigen aus.
Ja, winken wie verrückt.
Winken wie verrückt. Und für uns schlechtesten Fall wollen die ein Foto machen. So, das ist ja aber immer noch voll okay. Und diese Situation passieren sehr oft in abgelegenen Gebieten. Also die Leute, sie sind sehr froh, dass die in ihrem Auto und nicht auf unserem Fahrrad sitzen. Also, das war, ich glaube, da haben wir nie gezweifelt und das konnten wir immer gut annehmen. Und das, was mich, glaube ich, am nachhaltigsten geprägt hat, ist, wie nett und offen und lieb und wirklich unfassbar großzügig Menschen sind, die so viel weniger haben als wir selbst.
Ja.
Also manche hatten auch mehr als wir und was weiß ich, will jetzt gar nicht sagen, dass arme Menschen besser als reiche sind oder was weiß ich, aber Gastfreundschaft hängt nicht an einem Geldbeutel.
Aber ist das dann auch so ein bisschen sowas, wo man denkt, hier, das gibt einem den Glauben an die Menschheit zurück, weil wir haben die letzten 413 Tage sehr viel dann auch mit Tagespolitik verbracht und die Gefahr ist dann ja auch zynisch zu werden. Ist das dann, wenn man so viele tolle Begegnungen hat, dass man denkt, ey, wir sind alle gar nicht so scheiße?
Ja, schon. Also für mich zum einen schon. Also wir sehen natürlich auch Nachrichten, wir kriegen auch viel mit und wir kriegen auch viel schlechte Sachen mit, aber zumindest auf die Reise bezogen haben wir immer gesagt, die Menschen sind gut. Mhm. Die wollen nichts Böses, die Menschen sind gut. Vielleicht sind manche einfach, interessieren sich nicht für uns, aber der Rest ist einfach auch gut zu uns. So.
Ich glaube, ich habe da irgendwie so ein ganz seltsames Gefühl während dieser Reise entwickelt. Menschen sind sehr gut zu anderen Menschen, aber sie sind haben ein sehr komisches Verhältnis zu anderen Dingen, die sie umgeben. Also wir haben viel Umweltverschmutzung auch in unserer Reise gesehen. Die sinnlosesten Bauprojekte der Weltgeschichte. Wir haben, muss man auch einfach so sagen, wir haben viel Tierleid gesehen und Tierquälerei auch, wo man sich schon fragt, wie geht es zusammen? Wie können Menschen einerseits so, so freundlich sein und gleichzeitig sowas anrichten? Das ist diese Ambivalenz, die hat mich diese Reise auch wieder gelehrt. Aber ja, also wenn es erstmal um das Zwischenmenschliche geht, würde ich sagen, dass die Menschen sind fast ausnahmslos gut, zumindest zu uns gewesen.
Welches war euer Lieblingsland auf der Reise? Habt ihr ein Power-Ranking für
Lieblingsland? Wie viele Länder waren es überhaupt?
Fangen wir doch mal an. Genau, wie viele Länder waren es denn am Ende? 17, oder?
19,
Entschuldigung.
Inklusive Deutschland wären es 20, aber wir zählen Deutschland mal mit.
Waren wir nur ganz kurz.
Ja.
Also ich glaube, wir haben so eine Top 3, würde ich sagen, denke ich.
Mhm. Und
das ist, denke ich, Türkei, Usbekistan, Vietnam.
Ja.
Und das liegt, glaube ich, sie haben so Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede. Ich glaube, allen gemein ist, dass wir gar kein ganz so klares Bild von ihnen hatten und dass sie uns aber in einer unfassbaren Weise überrascht haben.
Mhm.
Sowohl was Gastfreundschaft angeht, als auch was Kultur angeht.
Oder Landschaften.
Ja. Das sind drei Länder, die so bereisenswert sind und die wir jeder Person ans Herz legen würden. Im Fall von Vietnam vielleicht lieber bald und nicht erst in 10 Jahren, weil Vietnam ordentlich auf die Tourismustube drückt. Das ist ein Land, das sich sehr, sehr schnell verändert. Usbekistan kann man vielleicht auch in 5 Jahren noch gut besuchen.
Was macht Usbekistan so bereisenswert? Weil Türkei weiß ich, wie toll es da ist. Vietnam kriegt man aus Erzählungen mit, weil sehr, sehr viele Menschen dort Urlaub machen. Ihr sagt es, touristisch wird es immer heftiger. Was macht Usbekistan so bereisenswert?
Ich glaube, für uns war Usbekistan erstmal die allergrößte Überraschung, weil wir überhaupt gar nicht wussten, was uns da in dem Land so erwartet, wie das aussieht und so. Und dann haben wir da Städte gesehen, bei denen wir echt gedacht haben, krass, sind wir hier gerade in irgendeinem Film gelandet? So kann das doch nirgends aussehen. Von den Bauwerken her, da war ich wirklich so geflasht die ganze Zeit. Was fand ich so besonders? Was so die Fahrradperspektive angeht, muss ich sagen, war es jetzt nicht so bereisenswert. Da waren die Straßen oft sehr schlecht. Aber wir haben da in der Wüste geschlafen und wir haben so viele ganz, ganz tolle Leute getroffen. Die waren so nett dort alle in Usbekistan zu uns. Obwohl es da auch immer so heiß war und es echt oft Momente gab, wo wir echt dachten, also auch was hier weiter aushalten, aber die Leute haben es uns so lebenswert da gemacht und bereisenswert. Genau. Ja,
diese Städte, die an der alten Seidenstraße in Usbekistan liegen, die machen das ganz, ganz besonders. Und dass man halt aus der Wüste kommend dann irgendwann Chiva, diese erste Stadt an der Seidenstraße, da erreicht und die sieht halt aus wie aus Tausend und einer Nacht.
Ja.
Das ist halt einfach irgendwie krass. Und dann fährt man weiter von Chiva nach Bukhara und da sieht's wieder aus wie in Tausend und einer Nacht. Zumindest halt im Stadtzentrum am Rand sieht's da jetzt nicht mehr ganz so aus. Und dann fährt man nach Samarkand und denkt sich, die waren schon beide wirklich cool.
Wie toll kann's
Und dann kommt Samarkand und das ist einfach noch spektakulärer als die beiden davor. Dann kommt Taschkent, das sieht aus wie eine Sowjetstadt. Das ist dann nicht mehr so 1001. Aber
trotzdem sehr schön.
Aber ja, dieser Mix, vor allem am Anfang. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo man, jetzt weiß ich gerade gar nicht, ich glaube, man fährt über den Amur Darya. Und es ist Sandwüste.
Mhm.
Und dann kommt der Fluss.
Ja.
Und auf einmal wird es grün.
Ja, das ist wirklich, man auf einer Brücke und auf der einen Seite ist alles trocken und auf der anderen Seite blüht alles.
Ein völlig absurdes Bild und ab da beginnt dann das Land sich auch zu verändern. Ab da gibt's Wasser in dem Land, da gibt's Landwirtschaft, wobei es auch immer wieder Momente gibt, wo es schlagartig aufhört, wo es keinen Wasserzugang gibt und dann ist es wieder furztrocken da. Und das ist dieser Mix, der macht es ganz besonders und grundsätzlich in diesen islamischen Ländern ist die Gastfreundschaft unfassbar hoch. Und das war auch in Usbekistan so. Und sowohl in Usbekistan als auch in Kasachstan hatten wir ein paar sehr lustige auch Begegnungen, weil dadurch, dass das ja ehemalige Sowjetstaaten sind, auch Leute von da mal zum Beispiel in der ehemaligen DDR stationiert waren.
Die sind wir jetzt auch erst seit der Reise so richtig.
Und dann kennen die Städte Die kennen Leute, die gar nichts mit der ehemaligen DDR am Hut haben, wahrscheinlich nicht. Die kennen wahrscheinlich nicht mal Leute, die in diesen Bundesländern groß geworden sind oder teilweise nicht. Und dann schwärmen die von Orten, wo man sich denkt, ich war da.
Also. Oder es ist halt ein Mann in Usbekistan oder in Kasachstan, ich weiß schon gar nicht mehr. Der war so happy, als er uns getroffen hat und dass wir Deutsche sind und hat gleich gesagt, er war halt früher da in der DDR dort stationiert und er liebte Inka Bause. Ob es denn Inka Bause noch gibt? Und wir sagten so, wirklich jetzt? Und dann so, ja, eine feine Sängerin, eine ganz tolle Sängerin.
Sie hat ihm dann erzählt, dass sie heute eine TV-Sendung moderiert und er war direkt Feuer und Flamme und hat angefangen bei YouTube.
Ja, das ist schön. Über Inka Bause, ich habe nicht damit gerechnet, heute noch über Inka Bause zu sprechen. Gab's eine Situation, die euch mulmig war, beziehungsweise gab es dann auch ein Land, wo ihr gesagt habt, boah, ey, das muss ich nicht nochmal haben, wenn wir nochmal nach Singapur reisen?
Also wir hatten, glaube ich, oder beziehungsweise ich persönlich vor allem, hatten in Serbien, das war noch relativ am Anfang, das erste Mal Begegnungen so mit freilaufenden Hunden. Mhm. Und da hatte ich persönlich noch gar keinen Umgang mit, wie man sich richtig verhält, wenn man mit so einem Fahrrad unterwegs ist, wenn einem da bellende Hunde hinterherlaufen. Und das hat leider dazu geführt, dass die Zeit in Serbien oft eher für mich eher stressig war, weil ich die ganze Zeit hinter jeder Ecke schon einen Hund irgendwie erwartet habe und die ganze Zeit irgendwie Angst hatte, dass jetzt was passiert. Deswegen war es ein bisschen unentspannt. Da würde ich das jetzt würde ich es auch anders machen. Jetzt habe ich einen anderen Umgang damit und habe viel mehr Erfahrung damit, weiß besser, wie ich mich zu verhalten habe.
Deswegen kriegt Serbien vielleicht nochmal eine zweite.
Genau. Aber deswegen, das fand ich jetzt irgendwie da schwierig.
Ansonsten ist, denke ich, für uns beide dieser Beginn Chinas, der ist sehr, sehr schwierig. Der ist aber für fast alle Radreisende schwierig. Die Xinjiang-Provinz, in der die Uiguren leben und vom chinesischen Staat sehr, sehr doll unterdrückt werden. Ja. Der chinesische Staat weiß, was er da tut und er weiß, dass er nicht möchte, dass das gesehen wird. Das sorgt dafür, dass man zu der normalen, in Anführungsstrichen normalen Überwachung in China sehr, sehr viel Polizeipräsenz hat. Also es gibt nicht nur unzählige Kameras, es gibt ständig Checkpoints auf den Straßen. Man hält teilweise im 10-Kilometer-Rhythmus an und muss sein Passport zeigen. Aber viel schlimmer ist eigentlich, dass es immer wieder so ist, dass man einfach von der Polizei verfolgt wird. Und das wäre irgendwie, glaube ich, anders, wenn die wenigstens mit offenen Karten spielen würden, aber das tun sie nicht. Stattdessen, es gibt zwei Fahrräder auf dieser Straße und drei Autos. Die drei Autos sind irgendwann weg. Das Polizeiauto, das ist die ganze Zeit aber da. Und dann hältst du an und dann hält das an. Und dann, wenn du an denen vorbeifährst, dann tun sie aber so, als würden sie irgendwas machen. So. Hm. Natürlich, also die wissen, dass wir wissen, dass die da sind, unseretwegen. So. Klingt jetzt weird, aber genau so ist es halt.
Also sie sagen eigentlich, ja, wir fahren euch jetzt hier 2 Stunden hinterher, bis ihr aus unserem
Bezirk
raus seid, sondern sie fahren einem einfach stillschweigend in genau deiner Geschwindigkeit hinterher. Man guckt, also das ist wirklich auch nicht weit hinter einem. Man kann nicht einfach mal in den Straßenrand gehen, um zu pinkeln, weil dir ja ständig ein Polizist da auf den Popo gucken würde. Das ist schon manchmal irgendwie wild. Und kaum sind die einen weg, ist man ja in der nächsten Provinz drin, da kommt das nächste Polizeiauto.
Also man versucht da halt irgendwie seinen Frieden mitzumachen und sich davon nicht ganz so stressen zu lassen. Aber das ist halt in der Theorie leicht und in der Praxis sehr, sehr schwer. Zu unserem Glück hat es dann, so wie das angefangen hat, eigentlich auch wieder aufgehört. Wir wussten vorher, dass das passiert, aber du kannst dich noch 5-mal da mental drauf vorbereiten, wenn das dann wirklich so ist. Ist es einfach was anderes. Das ist was, so schön auch da zum Beispiel die Landschaft teilweise war. Ob ich mir das nochmal antun würde, weiß ich ehrlich gesagt.
Wir sind ja auch ein Stück weit ein Service-Podcast. Was macht man denn, wenn so ein Hund neben einem herläuft?
Wollte ich auch gerade noch fragen.
Also, du hast jetzt gerade gesagt, dass du das jetzt weißt, aber kannst du uns alle dran teilhaben lassen? Was ist denn das Schlauste? Also treten wahrscheinlich nicht.
Ja, also ich kann nur sagen, am Anfang war meine Strategie dermaßen in die Pedale treten und schreiend davonfahren. Das ist keine gute Strategie. Also das nicht machen. weil offensichtlich spornt das den Jagdinstinkt von Hunden nur noch mehr an und Hunde können echt schnell laufen. deswegen für uns war jetzt immer so die beste Strategie, dass wenn wir schon merken, Hunde kommen wirklich mit einem Affenzahn auf uns zugerannt, dass wir einfach ruckartig anhalten. Und auf einmal hauen die Hunde auch die Bremse rein und denken so, hä, was ist jetzt? Und oft bellen die einen dann vielleicht nur noch ein bisschen an. Meistens sind die dann aber auch einfach ruhig. Und dann bleibt man entweder stehen, beobachtet, geht der jetzt einfach weg, kann ich weiterfahren? Oder wir schieben dann einfach so 10 Meter weiter, dann dreht sich der Hund um und man kann langsam wieder weiterfahren. Und bei manchen hat es auch geholfen, nur ganz langsam zu fahren. Und dann waren die auch entspannt. Aber
ja, man entwickelt so ein bisschen ein Gefühl dafür und ist auch von Land zu Land unterschiedlich.
Ja.
In Thailand gab es zum Beispiel auch so ein paar Hunde, da hat es gereicht, langsam oder normales Tempo dran vorbeizufahren und einfach einmal laut den Hund anzuschreien. Dann ist der ungefähr so perplex, wie wir in Serbien waren. Und dann ist das für den auch gut. Es hängt auch immer ein bisschen davon ab, sind das jetzt Straßenhunde oder gehören die jemandem, wollen die wirklich was verteidigen oder ist denen eigentlich nur langweilig?
Ja.
In Deutschland würde ich absteigen und das Fahrrad zwischen mich und den Hund bringen. Das ist vielleicht noch ein ganz guter Tipp. Grundsätzlich hilft es immer,
auf die andere Seite schnell zu hüpfen.
Wenn was zwischen einem und dem Hund ist.
Ja.
Jetzt seid ihr in Singapur angekommen. Wie lange habt ihr denn jetzt noch vor, in Singapur zu bleiben und wie gestaltet ihr den Rückweg?
Also wir sind jetzt erstmal noch so, wir haben noch keine Flüge oder irgendwas gebucht. Wir sind jetzt noch so anderthalb, zwei Wochen ungefähr sind wir jetzt hier, weil wir auch immer gesagt haben, wir wollen dann wirklich einfach mal eine Weile an einem Ort sein und nicht gleich wieder irgendwo hin. Und wie es dann weitergeht, das planen wir gerade. Wir werden auf jeden Fall nicht direkt zurück nach Deutschland.
Genau.
Ah, also nicht in 14 Tagen in den Sommer von Deutschland zurückkehren, sondern ihr macht noch ein bisschen weiter das.
Ja, im Prinzip schon. Wir haben immer gesagt, das wäre für uns, das war uns eigentlich, glaube ich, schon vor Beginn der Reise klar. Es wurde uns dann auch, als wir losgereist sind, sehr, sehr schnell noch klarer, dass es für uns ganz komisch wäre, monatelang irgendwo hinzufahren, alles einzupacken und 12 Stunden später in Berlin, Frankfurt oder München einfach wieder aus dem Flieger zu steigen.
Also so ein Ausradeln jetzt, so ein Abgewöhnen.
Ja, genau. Also wir haben gesagt, wir wollen gerne so wieder ankommen, wie wir losgefahren sind. Also wir werden jetzt aber nicht den ganzen Weg wieder zurückfahren. Dafür haben wir jetzt nicht die Zeit. Und ich glaube, dafür fehlt uns auch aktuell die Muße. Aber wir werden auf jeden Fall noch ein Stück Fahrrad fahren.
Es wäre auch, muss man sagen, ein bisschen oll, weil wir müssten mehr oder weniger tatsächlich die gleiche Strecke zurückfahren, weil alle Streckenalternativen, die da sind, sind an irgendeiner Stelle politisch unpassierbar. Und deswegen, ja, ich muss jetzt nicht nochmal unbedingt die kasachische Steppe bereisen mit dem Fahrrad innerhalb von 18 Monaten.
Aber da ist noch so viel, was wir nicht
gesehen haben. Ja, da ist noch so viel Steppe, die wir nicht gesehen haben. Das stimmt.
Darf ich das fragen? Gibt es für euch einen Zeitpunkt für den Wiedereinstieg, wann ihr sagt, wir kehren wieder ins halbwegs normale Leben zurück?
Also wir kommen auf jeden Fall dieses Jahr schon wieder nach Deutschland zurück, weil auch ein chinesisches Weihnachten dann genügend ist.
Aber wann das normale Leben wieder anfängt, keine Ahnung.
Also wir reden oft darüber so, wie unser Leben nach der Reise aussehen kann, aussehen soll, aussehen wird. Und wir reden auch oft darüber, wie wir uns fühlen mit dem Gedanken, weil das, glaube ich, genauso wichtig ist wie der Gedanke, oder die Gedanken, die man sich machen muss, wenn man losfährt, sind die Gedanken zu, wenn man zurückkommt, weil das ist eine harte Bauchlandung, die man da im Zweifelsfall sonst hinlegt, von jeden Tag bewegt man sich, jeden Tag gibt's was Neues zu sehen, zu, wir sind jetzt in so einer mittelsächsischen Kleinstadt und da passiert halt nichts. Und ich glaube, darauf muss man sich vorbereiten und einstellen und dann wird es trotzdem wahrscheinlich ganz anders. Und wie lange wir dann brauchen, um wieder richtig in Deutschland anzukommen, das ist, glaube ich, schwer zu sagen. Das kann man schlecht abschätzen. Das werden wir sehen. Hoffentlich fällt es uns nicht zu schwer, uns wieder einzugewöhnen.
Ansonsten setzt ihr euch einfach wieder aufs Fahrrad. Afrika durchqueren ist ja auch noch was, ne?
Ja, es
gibt auch einmal noch von Nord nach Südamerika, das ist auch eine gute Strecke.
Aber jetzt erstmal nicht, bitte.
Aber jetzt?
Ich will erstmal wieder nach Hause und ich will erstmal wieder
bisschen Routine.
Ich möchte auch erstmal wieder in den Supermarkt in Deutschland einkaufen gehen.
Also es gibt tatsächlich Sehnsucht nach Dingen, die wir in Deutschland haben.
Das war definitiv. Also ich liebe das, unterwegs zu sein, und ich möchte das überhaupt nicht missen, um Gottes Willen, aber es gibt halt so ein paar Sachen, die vermisse ich so sehr. Ich möchte einfach gerne wieder meine Veggie-Produkte einkaufen. Keine Ahnung, es gibt so viele kleine Sachen. Ich möchte
es ist jetzt, wir haben jetzt hier in Singapur das erste Mal seit ich weiß nicht wie vielen Ländern den Fall, dass wir Wasser aus dem Wasserrand trinken.
Ja, sowas.
Das ist für uns in Deutschland ja so normal. Und das war jetzt einfach wirklich monatelang war das undenkbar.
Und wir haben es richtig gefeiert. Es war so, was, man kann das aus der Leitung trinken? Ich trinke 10 Liter.
Ja, es gibt schon, natürlich gibt es Dinge, die wir an Deutschland vermissen. Und zuallererst gibt es natürlich mal Menschen, die wir sehr, sehr gerne wiedersehen würden oder worauf wir uns freuen, die wiederzusehen, die wir jetzt halt ewig nicht gesehen haben.
Ja, natürlich. Die sind wichtiger als die Veggie-Produkte. Aber
Essen
ist auch wichtig.
Eine Frage habe ich noch zum Schluss, bevor vielleicht Tobi dann auch noch was hat. Welches war das beste Eis auf der Reise?
Oh Gott.
Für mich, kann ich sagen. Zwei Stück, kann ich definitiv sagen. Nummer eins, aus Usbekistan, ich weiß den Namen nicht mehr, aber es war ein Mojito-Eis. Es war außen grün und innen weiß. Das weiß ich noch. Es hat geschmeckt wie ein gefrorener Fruchtzwerg. Keine Werbung, aber was soll ich machen? So hat es nun mal geschmeckt. Und außen war es fruchtig wie Kiwi und Erdbeer. So, das ist zum einen. Und die größte Überraschung, Pilzeis in Kunming. Das war ganz toll. Das klingt ekelhaft, aber es war so gut.
Noch hast du mich nicht überzeugt.
Also die ganze Region Yunnan, also das ist ein riesiger Teil Chinas, ist bekannt für Pilze.
Ja.
Und Kunming ist die Hauptstadt. Und dann ist ganz viel mit Pilzen. Und da haben wir gesagt, naja, komm, jetzt sind wir einmal da und es ist gerade Weihnachten. Dann hat der Mann uns gesagt, es ist übrigens Weihnachten. Und wir dachten, ja, wir wissen es. Und dann hat er da dieses hellblaue, graue Eis da aus seinem Ding und es sah wirklich nicht einladend aus. Aber es hat fantastisch geschmeckt. Es schmeckte wie ein leicht herzhaftes Milcheis.
Ja, also ja, irgendwie, ich kann es auch ganz schlecht beschreiben, aber es war richtig, richtig gut.
Ja,
ich glaube,
ansonsten hatten wir noch ein sehr, sehr, sehr gutes Schoko-Eis in Siem Reap in Kambodscha. Das kann ich empfehlen. Und wir hatten ein sehr gutes Eis hier in ein sehr gutes Pistazien-Eis hier in Singapur.
Stimmt.
Ich glaube, das klingt nach einem Crossover-Podcast, Andreas.
Ja.
Es gibt einen neuen Podcast, Eiskalation. Die machen auch ganz wilde Sachen, die sie dort miteinander mischen und dann als Eis verspeisen. Ich glaube, ihr werdet da sehr, sehr gute Inputgeber. Ja. Dann müssen wir das mal verteilen und connecten.
Das war das Einzige, wo ich immer gedacht habe, da bin ich neidisch. Ich hatte zwischendurch zwei Eis am Tag und das fand ich ganz fantastisch. Ich habe mich jedes Mal wieder darauf gefreut, dass ihr ein neues Eis da ausprobiert habt.
Bei dem Kalorienverbrauch.
Ich weiß gar nicht, wie viel Maximum war. Bestimmt mal 3 oder 4.
Ja.
Ich habe tatsächlich auch noch 1, 2 Fragen. Mehr so, nachdem wir jetzt hier auch wirklich schön deep waren. Einfach so ganz simple Sachen. Wie habt ihr so einen Tag, wie weit habt ihr so einen Tag vorausgeplant? Und habt ihr, welche Tools habt ihr genutzt? Ist es Komoot? Nutzt man als durch die Welt fahrender wirklich noch Komoot oder gibt's was Cooleres? Wusstet ihr am Abend vorher, was ihr im nächsten, übernächsten, drittnächsten Tag macht? Oder war das wirklich immer ein Tag im Voraus, einfach um zu gucken, wie es euch geht? Nehmt uns mal so eine, weiß ich nicht, vom Bett geh Planungsroutine mit.
Ich würde sagen, wir wussten immer ungefähr so, was die nächste Woche bereithält. Nicht so natürlich für jeden Tag, aber wir wissen so ungefähr, wo wir in einer Woche sein wollen. So, das ist halt ein Zeitraum, den kann man ganz gut überblicken. Und dann haben wir halt eine Route, die wir meist mit Komoot dafür planen. In China funktioniert es mehr schlecht als recht. Da muss man das nochmal gegenchecken mit so einer chinesischen App. Und dann fährt man los im Prinzip. Und dann denkt man sich, okay, hier, so weit möchte ich heute ungefähr fahren. Und das ist mal das, was ich schaffen muss, so ungefähr, damit der Plan nicht gleich am ersten Tag in sich zusammenfällt. Und wenn es halt gut läuft, dann fährst du halt 20 Kilometer weiter und dann ist es auch in Ordnung. Das ist so das gewesen, wie wir es eigentlich die meiste Zeit gemacht haben. Das funktioniert nicht über die komplette Reise, weil zum Beispiel in Malaysia ist so viel mit Palmölplantagen zugepflastert, dass du an ganz vielen Stellen nicht einfach spontan schlafen kannst. Da haben wir es dann auch so gemacht, da haben wir uns meistens am Tag vorher oder auch schon für mehrere Tage angeguckt, wo können wir schlafen. basierend halt so auf, was andere Radreisende erlebt haben. Da gibt es dann verschiedene Apps, Rolling Around zum Beispiel, wo halt Leute Schlafplätze eintragen und dann guckst du halt und dann bist du halt, ja, dann bist du halt schon fast verdammt, okay, der nächste Schlafplatz ist 100 Kilometer weit weg, also muss ich 100 Kilometer fahren. Das ist dann natürlich nicht ganz so frei, wie wir das auch gerne haben, aber das gehört halt auch dazu. Wenn man sich nichts Neues suchen möchte oder wenn man halt vielleicht auch schon ahnt, dass keine 30 Bonuskilometer mehr in den Beinen stecken könnten am nächsten Tag, weil es halt dann auch passieren kann, dass du noch eine ganze Ecke weiterfahren musst. Aber das ist so Pi mal Daumen, wie man das so macht. Und man guckt dann vielleicht am Abend vorher nochmal so, wo kann ich was essen, wo gibt es einen Supermarkt, wo kann ich was einkaufen, wo kriege ich Wasser her. Das guckt man dann alles schon mal so ein bisschen.
Man guckt aber auch meistens schon nicht nur für den nächsten Tag, sondern auch noch für den Tag darauf. So wenigstens grob, damit man weiß, muss ich am nächsten Tag eigentlich jetzt nur für, keine Ahnung, für die nächste Mahlzeit einkaufen? Oder muss ich jetzt doch noch für einen Tag weiter planen oder so?
Ja.
Genau, weil beispielsweise, als wir durch die Steppe gefahren sind, da haben wir wirklich das Roadbook für 5 Tage sehr, sehr konkret geschrieben. Einfach nur, damit wir gut vorbereitet sind, damit wir genau wissen, da können wir Wasser auffüllen. Das heißt, bis dahin brauchen wir ungefähr so und so viel, weil es natürlich totaler Quatsch ist, 15 Kilo zu viel mit sich rumzufahren. Das macht dann ja auch nur langsam.
Ja, aber natürlich handhabt man so eine Planung anders, wenn man 5 Tage, 6 Tage Wüste Gobi vor sich hat.
Genau.
Oder wenn man halt 5 Tage Tschechien vor sich
hat. Genau.
So. Also das ist halt, hängt immer so ein bisschen von den Gegebenheiten.
Letzte Frage. Ihr habt das bei euch auf dem Instagram-Account, den wir natürlich in den Shownotes verlinken. Falls wirklich es jemand gibt, den euch noch nicht folgt, das ist der Moment. Kann man 413 Tage rückwärts quasi, oder wir können auch ganz hinten anfangen. Wie viele Kilometer waren es am Ende?
Ich dachte auch.
Ich habe alles aufgeschrieben, nur nicht das tatsächlich.
Das glaube ich nicht.
Ich glaube, wir sind 21.639 Kilometer gefahren.
Also irgendwas mit so 21.600 hatte ich auch noch jetzt. Ihr habt das gestern oder vorgestern in eurem Reel mit drin gehabt.
21.639, bin ich nicht sicher.
21.639.
Ja, habe ich das.
Not bad.
Das ist
einmal um die halbe Welt.
Ja, da braucht es beim Auto, braucht es dann auch den ersten Checkup. Ne? Josie, Felix, wir danken euch so sehr für eure Zeit. Habt noch eine ganz, ganz fantastische Zeit in Singapur und lasst uns daran teilhaben, wie ihr in irgendeiner Weise wieder zurückkommt. Das ist ein riesiges Abenteuer. Ich habe nur Bewunderung für euch. Wirklich nur Bewunderung.
Dem schließe ich mich voll und ganz an. Eine Wahnsinnstour, der ich wirklich vom ersten Tag bis heute mit sehr, sehr viel Freude und Liebe gefolgt habe. Danke, dass ihr uns daran teilhaben lasst.
Sitzt mal aufs Rad und fahrt auch los. Kannst euch nur empfehlen.
Ich muss gleich zum Zahnarzt. Vielleicht mache ich das mit dem Fahrrad. Ja, das könnte ich mir vorstellen.
Ich muss jetzt zur Sky. Ich fahre wieder Bahn. Vielen Dank und beim nächsten Mal gibt es wieder den normalen Quatsch mit WM und so weiter. Dankeschön. Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ach hier. Nimm doch bitte noch das Altglas mit.
Die Wohngemeinschaft mit Tobi und Andreas.